Die erziehenden Familien, Wochenblatt für Selbstbildung und die Bildung anderer, Sonnabend, 13, den 1. April 1826, herausgegeben von Friedrich Wilhelm August Fröbel, Digitalvertonung für www.fröbelweb.de. Beginn des Textes: Die Kunde der Formen und Gestalten, und diese in ihrer höheren Bedeutung und Beziehung. Beschluss: Zuerst Kunde der entwickelnden Formen einer Ebene. Macht einen Punkt auf eure Tafel. Zieht aus diesem Punkt gerade Linien. Nach wie vielen Richtungen hin könnt ihr von einem Punkt aus Linien ziehen? Wie viel gerade Linien könnt ihr von einem Punkt aus nach den verschiedenen Richtungen hinziehen? Zieht nun nur zwei Linien aus einem Punkt und seht, welche Neigung diese Linien zueinander haben können. Hier ist die wichtigste Form in Beziehung auf die Naturkenntnis die, wo die beiden Linien in einer Richtung zu liegen kommen, also gleichsam eine Linie bilden, aber von den gemeinschaftlichen Ausgangspunkten hin nach rein entgegengesetzten Seiten sich ausdehnen. Willst du deinen Unterricht andeutend gleich an Naturerscheinungen anknüpfen, so kannst du sie darauf aufmerksam machen, wie wohl die Zweig- und Blätterentwicklung der Pflanzen ähnliches sei. Bei drei Linien aus 1 Punkt ist die für die spätere Erkenntnis der Naturformen wichtigste Form die, wo sie aus einem Punkte so gezogen werden, dass sie sich untereinander völlig gleichgellend oder ebenmäßig neigen. Dieses gleichzeitige Hervortreten von drei Richtungen aus einem Punkte in unter sich gleichgeltenden Neigungen wird dir besonders vielseitig in der Natur entgegenkommen. Wegen der Menge der durch dieses Hervortreten bedingten Naturformen, ist die lebendige Anschauung des einfachen Bildungsgesetzes dieser Form für deine Kinder besonders wichtig. Gedenke dabei nur der Schneesterne, der damit zusammenhängenden Menge anderer Formen, und des Standes von Stängelblättern bei den Pflanzen. Bei vier Linien aus 1 Punkte ist die Form die belehrendste und entwickelndste, wo vier Linien aus 1 Punkte unter sich so gezogen sind, dass sie als unter sich recht geneigt erscheinen. Das Wichtige dieser Form ist die einfach aber notwendig in ihr liegende Gesetzmäßigkeit, dass ja zwei und zwei Linien immer in eine Richtung fallen, und darum nach rein entgegengesetzten Seiten sich ausdehnen. Wie vorhin die zwei Linien nur als eine erschienen, so erscheinen jetzt die vier Linien nur als zwei. Es geht daraus das schöne Gesetz hervor, wenn eine gerade Anzahl von Linien in unter sich gleichen Neigungen aus 1 Punkte gezogen werden, so erscheint die Anzahl der Linien nur halb so groß, als sie wirklich ist. Bei jeder ungeraden Anzahl von Linien ist das Gesetz entgegengesetzt. Wird eine ungerade Anzahl von Linien in unter sich ganz gleichen Neigungen aus 1 Punkte gezogen, so bleibt jede Linie als Einzellinie anschaubar. Wie die aus diesen Formenbildungen aus einem Punkte sich entwickelnden Gesetze sehr in das Leben der Naturbildungen eingreifen und viel zu ihrer lebendigen Auffassung beitragen, wirst du bei einiger Achtsamkeit leicht finden. Bei der nun folgenden Entwicklung und Bildung der Formen, durch das Ziehen der Linien aus 2, 3 und mehr Punkten, ist es nun ganz besonders, wo sich das Weisen und die Eigentümlichkeit dieser entwickelnden Formenkunde hervorhebend ausspricht, und auch bei nur einiger Selbstanwendung dir aussprechen wird, denn in dieser Ansicht der sich entwickelnd bildenden Form herrscht notwendig die Forderung, dass aus jedem Punkte und zwar überwiegend aus den Endpunkten jeder Formlinie nach demselben Gesetze gezogen werden können und müssen, nach welchem die ersten Linien aus dem ersten Punkte gezogen wurden. Wenn du dieser Forderung nachgehst, so wirst du bald finden, wie die danach gebildeten Formen von zweifacher, unter sich wesentlich verschiedener Art sind. Entweder werden Einzellinien nach dem Gesetz der ersteren aus einem oder einigen der Endpunkte gezogen, oder es werden aus jedem der Endpunkte der Linien, ganz nach demselben Gesetz gezogen, wie die ersten Linien aus dem ersten gegebenen Punkte, Z, B, deine Knaben haben aus einem Punkte zwei Linien in Zuneigung, unter spitzem Winkel, gezogen, und du forderst nun, zieht aus zwei Linien die dritte aus einem zweiten Punkte, so wie die ersten zwei Linien aus dem ersten Punkte gezogen wurden. So werden sie vier Formen finden. Ganz anders heißt die Forderung im zweiten Falle, zieht aus jedem Endpunkte der zwei Linien ganz in derselben Weise, nach demselben Gesetze, wie die ersten zwei Linien aus dem ersten Punkte gezogen wurden. Hier erscheint nun nur eine Form. Jene Forderung zeigt nach und nach alle Formen, welche nach der Grundbedingung möglich sind, diese Bedingung nur auf eine einzige, aber die Grundbedingung auf die einfachste Weise aussprechend. Beide Bildungsweisen sind in ihrer Anwendung auf die Natur und die Erkennung der Gesetze der Naturformen wichtig. Die einzelnen Formen zeigen die möglichen Einzelerscheinungen eines Grundgesetzes in der Natur. Die Gesamtform zeigt eine gesamte Scheinung desselben Grundgesetzes. Aus jenen Erscheinungen entwickelst du deinen Kindern die Erkenntnis, wie schon aus und durch das einfachste Bildungsgesetz eine Mannigfaltigkeit von unter sich verschiedenen Formen bedingt sind. Nur wenige Selbstdarstellung und einige Vergleichung des Aufgefundenen mit Naturformen wird alles dies bald lebendig lehren. So schreitest du in dieser Betrachtung der Formen nach den in ihnen selbst liegenden Gesetzen fort, von ungeschlossenen zu in sich abgeschlossenen Formen. Bist du nur etwas von dem Leben, was in dieser Formenbetrachtung herrscht, ergriffen worden, so führen dich auch die Gesetze derselben selbst weiter, ganz vorzüglich bildend und in die Erkenntnis der Naturformen und in die Einsicht in ihre Bildungsgesetze einführend, ist die Ansicht, wo in den Punkten, den Ecken geschlossener Formen, das Streben geschaut wird, sich zu Linien, Seiten, auszubilden, und in den Linien das Streben, sich in Punkten, Ecken, darzustellen, so entsteht Z, B hiernach aus dem Getritt ein 3 und 3 seid, aus diesem ein 6 seid, aus diesem wieder ein 3 und 3 seid, und aus diesem wieder ein Getritt dessen Seiten jedoch den Seiten des ersten Getrittes entgegengesetzt liegen, ebenso später, wobei Betrachtung der Körperbildungen in den körperlichen Ecken das Streben geschaut wird, sich in Linien, Kanten, und in Flächen, Seiten, darzustellen, und wo in den Linien das Streben als Punkte und Flächen, und bei den Flächen das Streben, sich als Punkte, Ecken, und als Linien, Kanten, auszubilden. Die Körperbildungen durchlaufen einen ähnlichen Formenkreis, wie der vorhin bei den Flächenbildungen erwähnte, so wird Z, B aus dem Sechsflächner, Würfel, durch Umwandlung der Ecken in Flächen ein Sechs- und Achtflächner verschiedener Formen, und zuletzt ein Achtflächner. Diese Betrachtung der Formenbildungen wird nicht allein deine Kinder, sie wird selbst dich der Natur und dem Leben der Natur, und dieses dir und euch näher bringen. Doch ehe du mit deinen Kindern bis zu diesem Punkte des Unterrichtes vorrückst, hoffe ich dir noch den weiteren Verfolg desselben mitzuteilen. Jetzt breche ich hier, nachdem ich dir das Eingreifen dieses Unterrichtgegenstandes in die Naturerkenntnis und Natureinsicht angedeutet habe, ab. Ich übergehe auch für diesmal das Besondere der Darstellung körperräumlicher Gestalten durch netzartiges Linienzeichnen, indem mir noch etwas dir zu sagen übrig ist, was mir sehr wichtig ist. Alle bis jetzt betrachteten Formenbildungen sind strengen Gesetzen unterworfen, sie bilden strenge, feste Reihen, diesen Bildungsgesetzen und den daraus hervorgehenden Formen liegt eine gewisse Notwendigkeit zum Grunde. Doch auch in dem Menschen selbst liegen Bildungsgesetze, liegen Bildungstriebe, welche, durch Betrachtung und Anschauung von Naturformen und Naturgestalten geweckt, sich frei, selbsttätig und unabhängig von äußeren Formen und Gestalten, und von außer dem Menschen liegenden Bildungsgesetzen gestalten und darstellen möchten. Auch diesem Streben des Menschen, die in ihm liegenden Formen und Gestaltungsgesetze außer sich in Form und Gestalt darzustellen, in deinen Kindern entgegenzukommen, muss dir eine Hauptsorge in der geistigen entwickelnden Pflege derselben sein. Durch und in ihrem vorwollenden Triebe zum Zeichnen zeigen dir deine Kinder selbst den Weg dazu. Wenn du nun diesen so vorherrschenden Trieb deiner Kinder beachtest, so wirst du leicht ein zweifaches bemerken, einmal immer das Streben, Leben zu zeichnen, Leben darzustellen, dann aber den bestimmten Ausdruck des Gefühls nach schwacher Kraft dazu, daher der Wunsch durchzuzeichnen, abzuzeichnen, ja sogar sich von anderen zeichnen zu lassen, was in ihnen lebt. Jene beiden Bemerkungen bezeichnen dir nun bestimmt die Art und Weise, wie du ihrem Streben, ihren Gestaltungstrieb durch Zeichnen zu befriedigen, auf eine gründliche und wahrhaftbildende Weise entgegenzukommen hast. Um den Lebenstrieb zu befriedigen, muss das, was sie zeichnen, aus ihnen selbst, aus ihrem Geiste kommen, und doch um der noch schwachen Kraft stärken zu Hilfe zu kommen, müssen die Übungen nach Gesetzen geschehen, welche die Kinder in gewisser Beziehung außer sich überschauen und darum beherrschen, welchen sie auf jeder Stufe streng nachkommen können, dass sie übrigens von dem einfachsten zum zusammengesetzten, vom leichteren zum schweren fortschreiten müssen, versteht sich von selbst. Vor allem aber müssen die Übungen, wie das Kind früher selbst schon beim Spiele verfährt, von der Bildung durch vorwaltend äußere Verknüpfung, nach vorwallend äußerlich anhäufendem Gesetze, bei mir gewachsener Kraft zur Bildung nach innerlich entwickelndem Gesetze emporsteigen. Du wirst hier wiederkehrend den Gang der Natur in der Bildung der Gestalten finden, auf welchen wir nun schon mehrmals zurückgekommen sind. Das Zeichnen nach mehr äußerlich bestimmendem anhäufenden Gesetz, welches wir Linien ziehen und Figuren erfinden, Zeichnen im Netz nennen, hast du schon früher hier kennengelernt. Den Anfang des Lehrgangs dafür findest du in dem von der Freundschaft hier für dich beigeschlossenen Buche. Den Verfolg des Unterrichtes wird dir die Fortsetzung des Buches liefern. Auch das Zeichnen nach mehr freiem, innerlichen, entwickelnden Gesetz, welches wir Linien ziehen und Gestalten erfinden, Zeichnen auf freiem Räume nennen, hast du früher schon kennengelernt. Eine genügende Anleitung dazu wirst du in der nächsten Fortsetzung des mitgeteilten Buches finden. Dir beides hier schon zu erwähnen, geschah einmal, um dir das Ganze im notwendigen, lebendigen Zusammenhänge vorzuführen, dann aber um dich jetzt schon das Zeichnen in einer ganz anderen und höheren Beziehung und Rücksicht kennenzulehren, als es bisher bewachtet und beachtet wird, nämlich nicht bloß als eine, zur Bildung des Menschen noch hinzukommende äußere Kunstfertigkeit, welche dieser oder jener, nach besonderen Anlagen und Lebensumständen sich aneignen könne, sondern als lebendige und bezeichnende Selbstdarstellung des Menschen, des eigensten und innersten Menschenwesens, und seinem Wesen nach darum als einen ebenso allgemeinen, menschlich notwendigen Unterrichtsgegenstand, wie Schreiben, Lesen, Rechnen. Wir erziehen und entwickeln den Menschen viel zu sehr nur nach Maßgabe und für Darstellung des schon Bekannten, Daseinten, dagegen sollten wir ihn für Darstellung des dem Menschen noch nicht Bekannten, wir sollten ihn so erziehen, dass das noch unerkannte und unbekannte menschlich Gute, was notwendig noch in dem Menschen liegt, aus ihm hervortreten könne, und dass das bisher nur als einzelmenschliche Anlagen ausgebildete, nun als allgemein menschliche Anlage ausgebildet würde, um wenigstens die Einzelerzeugnisse hervorragender würdig in sich aufnehmen zu können, so dass sie nun zu einem Gemeingute werden. Noch ist nach dieser Ansicht das Zeichnen, als Darstellungsmittel der Denk- und Empfindungsgesetze in dem Menschen, im Verein mit der höheren lebendigen Formenkunde, zugleich ein Mittel, die stumme Sprache der Natur zu verstehen, und uns durch sie eine neue Gottesoffenbarung zu eröffnen, auch würde dadurch überhaupt des Menschen Darstellungsfertigkeit, und so seine Zufriedenheit erhöht werden, denn der Mensch ist in sich umso ruhiger, umso glücklicher, als er in sich Begründetes schafft und darstellt, und in unseren Kindern die Kraft für Sachdarstellung, die Selbsttätigkeit dafür zu erhöhen ist wohl bezugsweise das Höchste, was wir als Schatz ihnen als Erdnern geben können. Darum mehrfach sind die Gründe, welche das entwickelnde Zeichnen zu einem allgemein menschlichen Unterrichtsgegenstande erheben, und du wirst reiche, schöne Früchte finden, wenn du es als einen solchen gleich früher in das Ganze des Unterrichtes deiner Kinder einordnest. Was jedoch vom entwickelnden Zeichnen gilt, gilt in noch bei weitem höheren Grade von der entwickelnden Formen- und Gestaltenkunde, von welcher ja das freie zeichnerische Darstellen selbst nur ein Teil ist, und dass sie ganz besonders allgemein als entwickelnder und begründender, als menschlich notwendiger Unterrichtsgegenstand angenommen werden sollte, dass du sie in dem Unterrichtsganzen deiner Kinder als einen solchen aufzunehmen, an deinem Unterrichtsbaume als einen notwendigen lebendigen Zweig zu erkennen hast, davon wirst du nun, wie ich hoffe, in dir lebendig und fest überzeugt sein, und dies umso mehr, als du sagst, ich lasse meinen Kindern einst die Freiheit, zu werden, was sie wollen, Handwerker, Künstler, Gelehrte, denn dieser Unterricht wird eine solche Wirkung auf die Entwicklung, Bildung und Belebung ihres Geistes, auf die Ordnung und Darstellungskraft ihres Gemütes hervorgebracht haben, dass die Früchte davon sich nicht allein bestimmt und klar zeigen, sondern auch lebendig und bleibend sein werden, denn sie werden nun nicht allein wahrhaft und gründlich gebildete Menschen und Männer werden, sondern sie werden auch ganz besonders die Gesetze der Bildung in der geistigen wie in der Körperwelt verstehen, sie zu beherrschen und in Anwendung zu bringen wissen, in ihrem Geiste und nach ihren Forderungen darzustellen, zu wirken und zu schaffen nicht allein die Einsicht, sondern ganz besonders die Fähigkeit und die Fertigkeit besitzen. Wie glücklich werde ich mich dann schätzen, in mir das Bewusstsein tragen zu dürfen, am Tage deines Geburtsfestes dazu den Grund gelegt, und so dieses Fest zu einem bleibenden Lebensfeste deiner erhoben, und dazu beigetragen zu haben, dass ein Leben weckender und erhöhender, ein Leben gestaltender Gedanke wenigstens in einer Familie einen pflegenden Zufluchtsort gefunden habe, um von dort aus zu einem segensreichen, allseitige Einsicht, wie allseitige Tatkraft, und zu allseitigen friedengebenden Gewächse sich entfalten zu können. Lebe wohl, mit Treue dein Freund, der Unterricht für Erdkunde, der wiederkehrende Frühling, das Leben der Kinder bei und in demselben spricht laut und unzweideutig aus. Nichts gibt den Kindern, den Knaben, der Jugend mehr wahres Kraftgefühl, regeres und sicheres Gefühl höheren geistigen Lebens. Nichts wirkt stärkender, entwickelnder und erhebender dafür, als das sichere Gefühl und lebendige Bewusstsein, in der nächsten Umgebung, in der Gegend seiner Geburt und seines sich entfaltenden Lebens recht zu Hause, recht heimisch mit der Natur und mit den Naturerzeugnissen seiner Umgegend recht bekannt und vertraut zu sein. Nichts macht ihn zur Erfüllung und Ausübung aller künftigen menschlichen und bürgerlichen Berufspflichten geschickter und besonders ausdauernder, als dies Gefühl, wie dagegen nichts den kindlichen Geist, das jugendliche Gemüt mehr schwächt, und eigentlich dem ganzen künftigen Leben das wahre Lebensmark nimmt, als mit dem Naturleben seiner Gegend, seiner nächsten Heimat nicht bekannt, nicht vertraut zu sein, indem dadurch dem ganzen künftigen Leben gleichsam der Körper, der Grund und Boden mangelt. Nichts führt so sehr und so bestimmt zu jenem stärkenden Zuhause-Sein in seiner Gegend, zu jenem entwickelnden und erhebenden Leben mit der Natur, als der erste Unterricht für Erdkunde. Der erste Unterricht für Erdkunde gleicht, wie allererste Unterricht, einem Samenkorne, einer Knospe, einem Herzpunkte, welche noch eine gewisse gleichartige Mannigfaltigkeit, ein gemeinsames von verschiedenem in sich tragen, aus welchem später jedes einzelne immer geschiedener und immer bestimmter hervorsprießt, sich entwickelt und selbstständiger ausbildet. Dies ist der eigentliche und wahre Charakter, das Eigentümliche alles ersten Unterrichtes, in welchem Fache es auch sei. So umfasst nun auch der erste Unterricht für Erdkunde eigentlich alle Keime und Knospen der Naturgeschichte und Naturkunde in ihren verschiedenen Verzweigungen, so wie dagegen wieder alle wahre und echte Erd- und Naturkunde mir einem großen Natur- oder vielmehr Erdgemälde schließen muss, wie es ja auch von unseren vorzüglichsten Naturforschern und schon vor einigen Jahren noch durch Wilbrand und Rittgen für die gesamte Erdoberfläche geliefert worden ist. Spaziergänge, Pflanzens-, Steins- und Tierkunde, so gering und schwach auch die Kenntnis der Letztgenannten immer sein möge, sind die Einführenden, die Wegweiser, eigentlich die Adern, welche aus dem bisherigen gesamten Kindes- und begonnenen Knabenleben in den ersten Unterricht für Erdkunde hinüberleiten. Mit Pflanzen, Tierchen und Steinchen beschäftigt sich schon der kaum 4-5-jährige Knabe, er sammelt, er pflegt, er pflanzt sie, viele, sehr viele kennt er, und täglich erweitert sich seine Kenntnis derselben. Gänseblumen, Hahnenfüße, Schlüsselblumen, Schneeglöckchen, Veilchen, Ranunkeln mancher Art wachsen mit ihm herauf, Hasel- und Holunderstöcke und Blüten sammelt er, Lerchen, Grasmücken, Säulen, Geier, Hasen, Eichhörnchen, alle diese und viele andere Feld- und Waldtiere sind Glieder in seinem Kinder- und Knabenleben. Mit Quellen und Bächen beschäftigt sich schon der beginnende Knabe, in Schluchten kriecht, in Täler und Gründe geht und auf Höhen steigt er, um dort die Wohnstätten der ihm bekannten Gegenstände der Natur aufzusuchen, um sie in ihrem ersten Naturstande zu finden, sie in ihres ersten Naturleben zu sehen. Das Maßliebchen wächst in der Ebene, die Frühlingsanemone auf dem Berge, die Schlüsselblume auf der Wiese, das Schneeglöckchen im Buchenhain, das Veilchen an gegen Mittag gelegenen Rändern und Hecken, das Merz- oder Leberblümchen an Rändern und in Hecken an der Mitternachtsseite, der Seidelbast in Hecken, die Erdbeere in freien Waldplätzen an den gegen Mitternacht liegenden Bergwänden, die Enziane, die Tollkirsche auf waldigen Anhöhen, die Nadelhölzer auf dem Bergrücken, Laubhölzer an niederen Bergwänden und auf kleineren Vorbergen, in Laubgehölz blühen Maiblumen, wie in Nadelholz die Preisel und Heidelbeere, das Vergissmeinnicht an der Quelle, dem Bach, die Dotterblume im Sumpf, die Ella am Wasser, am Fluss, die Eule, die Geier in den Felswänden des Berges, die Rehe an den mitternächtlich liegenden Bergwänden, denn die gegen Mitternacht zu liegenden Berggehänge sind, wie sich der Schnee an ihnen länger hält, so auch feuchter, quellreicher, und darum mehr von der Natur grün und bewachsen, als die nach Mittag gelegenen, welche im Gegenteil wegen des Einflusses der Sonne mehr von den Menschen bebaut sind. Hier sind die Anhöhen aus Mergel und Ton, dort wird Lehm gegraben, dies sind Kalkberge, auf jenem Hügel wird Gips gebrochen, jenes sind Sandsteinberge, wie weiterhin Schieferberge usw., denn auf diesem sind die Schieferbrüche. wie in jenem Sandsteinbrüche, welche wiederkehrend bei kleineren oder größeren Spaziergängen besucht wurden. So führt die einfachste Kenntnis der Naturgegenstände den Knaben in die Naturverhältnisse, in die Bedeutsamkeit und Wichtigkeit der Erdgestaltungsverhältnisse seiner Umgegend ein. Tal und Berg, Tiefe, Höhe und Ebene, Talboden, Bergfuß, Bergwand, Bergrücken, Schluchten und Felswände. Die ganze Erdgestalt der nächsten Gegend bekommt Bedeutung des Lebens und Lebensausdruck, und weist immer weiter, wie die Quelle nach dem stillen verborgenen Tale und Grunde, so der Fluss nach dem hohen und fernen Gebirge. Das Tal zeigt die Verzweigung der Gewässer, wie die Höhe die Verkettung der Hügel und Berge, das Tal zeigt die Verästelung der Neben- und Seitentäler, wie die Höhe die Verteilung der Berge. Die nahen Bäche und Flüsse verbinden sich mit fernen und ferneren, und die nahen Berge schauen nach anderen näher und ferner ihnen verwandten Bergen. Was vom Berge, von der Höhe herab im Rundgemälde in offenbarer Verborgenheit vor dem Knaben liegt, möchte nun der Knabe seinen innern wahren Verhältnissen nach kennenlernen. Er wünscht und strebt umso bestimmter, diese Gegenstände in ihren wahren Verhältnissen zueinander kennenzulernen, als er über die Verhältnisse der nahen Gegenstände klar ist. Es wird ihn umso mehr treiben und mit Sehnen erfüllen, auch von den Naturverhältnissen in den fernen, blauen Bergen und dem Leben und Treiben der Bewohner in denselben, ihren häuslichen, bürgerlichen und Lebensverhältnissen etwas zu wissen. Als ihm in allen diesen Beziehungen seine nächste Gegend klar und durchschaulich ist, und so ist der wahre Trieb für Erdkunde geweckt, und ihm entgegenzukommen ist auch der Weg bezeichnet. Das Lineare ist das am leichtesten festzuhaltende, so wie überhaupt sich das am festen einprägt, was sich vorwaltend unter linearem Ausdruck darstellt. Darum sind der sicherste und festeste Anknüpfungspunkt für den bestimmten ersten Unterricht der Erdkunde die Bäche, Flüsse, und welcher Ort läge nicht wenigstens an einem Quell oder kleinen Bache, oder doch mindestens in der Nähe desselben, auf größeren oder kleineren Spaziergängen oder absichtlich dazu bestimmten Ausflügen ins Freie, wo zuerst Bach und Fluss ab, oder Bach und Fluss aufgewandelt wird, wird der Knabe zunächst hingeführt, das Allgemeine und Eigentümliche der Flüsse, Bäche aufzusuchen. Sie finden leicht auf, dass jeder Fluss eine Quelle, eine Mündung, einen Lauf hat, dass er ein Flussbett, und dass dieses Ufer, entgegengesetzter Ufer, von der Quelle zur Mündung ein rechtes und ein linkes Ufer hat, dass jeder Fluss oder Bach Krümmungen hat, und dass diese besonders wieder durch die Mündungen anderer Flüsse oder Bäche bestimmt werden. Die so ein- oder zufließenden Bäche oder Flüsse heißen am besten Nebenbäche oder Nebenflüsse, auch Zuflüsse, haben die Nebenbäche oder Nebenflüsse wieder Nebenbäche. So heißen diese am schicklichsten im Verhältnis zum Hauptbach oder Hauptfluss Seitenbäche, Seitenflüsse. Alle Gewässer, alle Bäche und Flüsse, welchen gleichsam, durch die Neigung, durch den Fall, geboten wird, ihre Wasser einem einzigen Bache oder Flüsse zu geben, bilden zusammen ein Flussgebiet dieses Baches, Flusses USW, so klein auch der Bach oder Fluss sei, an welchem der Wohnort von Knaben liege, so kann doch durch denselben, oder wenigstens durch seine Verbindung mit dem nächsten Hauptbache den Knaben deutlich gemacht werden, dass ein Flussgebiet einen Hauptfluss, oder Bach, und Nebenflüsse, oder Bäche, habe, rechte Nebenflüsse, oder Bäche, welche ihre Mündung in den rechten Ufern haben, und linke Nebenflüsse, oder Bäche, welche ihre Mündung in den linken Ufern haben, weiter rechte und linke Seitenflüsse, oder Bäche, je nachdem sie sich in rechte oder linke Nebenflüsse, oder Bäche, münden, Fortsetzung folgt, des Erzieher der Menschen. Viel sind des Menschen Erzieher, die Natur andere Menschen als Einzelerzieher, er, der Mensch selbst, das Leben, die Welt, das Geschick, und durch diese Gott, wohl dem Menschen, wenn unter diesen seinen Erziehern kein äußerer, noch weniger innerer Widerspruch herrscht, wenn jeder folgende dieser seiner Erzieher ihn von den vorhergehenden vorgebildet und entwickelt, dh. Jeder Stufe ganz entsprechend und genügend vorgebildet und entwickelt erhält, aber drei, und mehrfaches Wohl und Heil ihm, wenn er für alle diese Erziehenden, ihre verschiedenen Erziehungsweisen und Erziehungszwecke, die Einigung, das eine Ziel in sich selbst, in seinem Innern, seinem Gemüte findet. Die Erziehung der Alten, sagte Montesquieu, hatte noch besonders den Vorteil vor der unsrigen, dass sie sich niemals widersprach. So bleiben ihre Zöglinge sich gleich in allem von dem Alter an, wo sie ihren Unterricht empfingen, bis zu dem letzten Jahre ihres Lebens. Heutzutage empfangen wir drei verschiedene oder vielmehr entgegengesetzte Arten von Erziehung, die unserer Väter, die unserer Lehrer und die der Welt. Die letztere reißt gewöhnlich nieder, was die ersteren aufbauten.